Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
Also ich sage immer so gerne, man wird nicht zur Christin oder zum Christ, weil man in die Kirche geht, man wird auch nicht zum Auto, weil man in der Garage steht, sondern das hat ganz viel damit zu tun, wie man sich verhält.
Wenn wir nicht ehrlich und wenn wir nicht transparent sind, haben wir überhaupt keine Chance. Es braucht die Ehrlichkeit, zu all dem zu stehen, was dazugehört. Nicht gucken, dass es irgendwelche blinden Flecken gibt. Es braucht offene, ehrliche Aufarbeitung.
Immer wenn ich in die Kirche gehe, staune ich. Immer ist sehr selten. Auf Reisen in Venedig oder Jerusalem bestaune ich Kirchen. Kurz vor Heiligabend mit Mann und Kindern, beim Gottesdienst mit Krippenspiel, gehen wir in eine Kirche nebenan. Es ist ein Familienritual. Wir beten nie, wir könnten auch ins Theater gehen. Was soll die Kirche? Diese Frage stelle ich mir nicht nur, aber besonders zu Weihnachten. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge von Der zweite Gedanke in diesem Pandemiejahr 2021. Ich bin Natascha Freundl und bei mir hier im RBB-Studio ist eine Influencerin Gottes, Theresa Brückner, die einzige evangelische Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind,
Frau Hallo, Brückner. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
Und hier ist auch Benedikt Zimmermann, Pastoralreferent für das Erzbistum Berlin. Herzlich willkommen, Herr Zimmermann.
Hallo, schön, dass wir zusammen sind.
Ich habe es meinen Gästen schon im Vorgespräch gesagt, ich bin ein Heidenkind aus dem Osten und stand nie vor der Entscheidung, aus der Kirche auszutreten, da ich nie Mitglied war. Doch Jahr für Jahr verlassen in Deutschland insgesamt rund 400.000 Menschen die evangelische oder katholische Kirche und bald, so sagen Prognosen, sind weniger als 50% der Bevölkerung christlich. Aber noch sind die Glaubensgemeinschaften riesig. 22,2 Millionen Katholiken, 20,2 Millionen Protestanten leben in Deutschland. Ich bin gespannt auf unseren Austausch, den wir mit 5 ersten Gedanken zu 5 ersten Stichworten beginnen. Und das erste Stichwort, Theresa Brückner, ist Kirche im digitalen Raum, Ihr Spezialgebiet. Was heißt das eigentlich?
Ja, Kirche im digitalen Raum heißt, dass ich hauptsächlich mit aktiv bin auf Instagram, Twitter, YouTube oder auch Facebook und dass man dort über Glauben kommuniziert auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und das Schöne daran ist, dass es völlig unabhängig vom Ort ist. Also da sind Leute dabei von überall aus Deutschland oder der Schweiz oder Österreich.
Benedikt Zimmermann, was schießt Ihnen da durch den Kopf?
Kirche im digitalen Raum ist die Chance, Menschen zu begegnen, die wir sonst nie erreichen würden. Und Kirche im digitalen Raum ist für mich ganz konkret WhatsApp-Gottesdienst mit Menschen aus ganz Deutschland, mit Menschen von überall, von denen wir noch nicht mal mehr wissen, ob sie überhaupt irgendeine Konfession haben, und mit den Menschen gemeinsam zu feiern und Gemeinschaft zu erleben.
Ein für Katholiken besonders wichtiger Begriff ist der Zölibat. Benedikt Zimmermann.
Der Zölibat als Zwangszölibat ist das, was einfach ausschließend ist. Es ist eine Erfindung des Mittelalters, es ist keine biblische Erfindung. Und für mich immer die Frage, warum wir als katholische Kirche per se mehr als 50% der Menschheit von etwas ausschließen,
was
wichtig ist.
Zölibat, ganz kurz, für Laien wie mich und Heidenkinder wie mich. Ordensmänner in der katholischen Kirche haben keusch und vor allem unverheiratet zu leben. Richtig?
Nicht nur Ordensmänner müssen sich an den Zölibat halten, sondern jeder Priester.
Frau Brückner, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Also für mich gehört das abgeschafft auf verschiedenen Ebenen. Einmal wegen der Diskriminierung der Frauen und einmal, weil es nicht freiwillig ist, sondern weil es keine andere Wahl gibt.
Wer Kirche sagt, muss auch Missbrauchsskandal sagen, Frau Brückner.
Richtig. Und das gehört, um da kurz Punkte zu nennen, aufgearbeitet, unbedingt, und zwar ehrlich, transparent, schmerzhaft und mit aller Zeit, die es braucht und ohne irgendetwas zu vertuschen.
Klare Ansage, Benedikt Zimmermann.
Wenn wir nicht ehrlich und wenn wir nicht transparent sind, haben wir überhaupt keine Chance. Und wenn wir das nicht aus freien Stücken tun, haben wir schon gar keine Chance. Und es braucht die Ehrlichkeit, zu all dem zu stehen, was dazugehört. nicht gucken, dass es irgendwelche blinden Flecken gibt und dass es hinterher Nebelbrüder oder sowas gibt, sondern es braucht offene, ehrliche Aufarbeitung.
Und dann komme ich gleich zum nächsten Stichwort, Glaubwürdigkeit, Herr Zimmermann.
Glaubwürdigkeit ist das, was genau in dem Moment verloren gegangen ist und was auch nicht zurückgewonnen werden kann, sondern wo wir nur hoffen können, dass wir durch ehrliche, transparente und schonungslose Aufarbeitung wirklich dahin kommen, dass die Menschen vielleicht wieder ein Gefühl dafür bekommen, wir meinen es ernst und wir meinen es gut.
Theresa Brückner.
Glaubwürdigkeit hat für mich ganz viel mit Authentizität zu tun, ein gerade auf Social Media überstrapaziertes Wort, aber gerade da bekomme ich immer mal wieder regelmäßig Nachrichten, wo Menschen mir ihre Geschichte erzählen und die ich dann weiterleite an die jeweiligen Stellen zur Aufarbeitung. Und ich finde, das hat ganz viel damit zu tun, dass man ehrlich eben sagt, das muss aufgearbeitet werden und das gehört dazu, zu leider vielen Institutionen in Deutschland, und wir können da einfach nicht so tun, als wäre das nicht passiert.
Und last not least, ein wichtiges, zentrales Wort in der Kirche, Seelsorge.
Das ist ein absoluter Schwerpunkt, finde ich, eigentlich mit die wichtigste Aufgabe, auch eine der Hauptarbeit, die ich mitmache. Und ich finde, das ist gleichzeitig sowas Wertvolles und etwas, was so viel Liebe braucht und Zeit und Ruhe und auch Kraft und wo Kirche immer an der richtigen Stelle ist.
Benedikt Zimmermann.
Seelsorge ist genau das, was in dem Wort drinsteckt. Das heißt, sich um die Seele von Menschen zu sorgen und dabei nicht darauf zu gucken, ist der evangelisch, ist der katholisch, ist der irgendwie gar nichts, sondern es geht darum, den Menschen als Menschen wahrzunehmen. Und da sehe ich es nicht als Job, sondern als wirkliche Berufung, das machen zu dürfen, nämlich mit Menschen unterwegs zu sein und ihnen zu helfen und von ihnen auch zu lernen, wie kann ich mich entwickeln und wie können Sie sich entwickeln?
So wahr mir Gott helfe. Schon bei der Vereidigung des neuen Kabinetts wurde sichtbar, dass sich nur noch ungefähr die Hälfte auf Gott beruft. Also 9 von 17 Kabinettsmitgliedern haben diesen Satz gesagt. Was ging Ihnen da durch den Kopf, Frau Brückner?
Also ich fand das schon seltsam und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, viele Leute, die vorher diesen Satz mitgesagt haben, in den 6 Jahren davor, ist da trotzdem vieles nicht passiert, was ich für christlich achtenswert halte. Also beispielsweise die Seenotrettung ist immer noch nicht so unterstützt und es sind einfach in der gesamten Geflüchtetenpolitik noch nicht Dinge passiert, sodass ich das Gefühl habe, das ist wirklich eine Politik gewesen, die in meinen Augen christlich ist. Von daher finde ich, ist das, diesen Satz zu sagen, bedeutet nicht automatisch, dass dann die Handlungen auch christlich sind. Also ich sage immer so gerne, man wird nicht zur Christin oder zum Christ, weil man in die Kirche geht. Man wird auch nicht zum Auto, weil man in der Garage steht. Sondern das hat ganz viel damit zu tun, wie man sich verhält.
Viele haben ja auch gesagt, naja, jetzt ist das auch das Parlament sozusagen, entspricht den Zahlen in der Bevölkerung, was den Bevölkerungsanteil der Christen betrifft, Benedikt Zimmermann.
Das ist durchaus richtig. Und ich glaube auch, dass es nicht darum geht, das unbedingt sagen zu müssen. Weil wenn ich es sage, dann muss ich es auch meinen. Das ist eine Haltungsfrage. Und entweder ich glaube das und tue es im Vertrauen auf Gott oder ich tue es eben nicht. Ich kann nichts tun, ohne dass ich darin mich auf Gott berufe oder dass ich Gott in etwas suche und irgendwie immer auch finde. Wenn das aber jemand nicht kann, dann ist es mir lieber, er lässt es weg oder sie und handelt aber dennoch so, dass es zum Wohle aller ist.
Ich würde gerne ein bisschen mehr über Ihren Werdegang erfahren. Und zwar, Frau Brückner, Sie sind Jahrgang 1986, seit 2019 Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg. Ihr digitaler Raum, das ist, haben Sie schon vorhin genannt, Instagram, Twitter, YouTube. Dort sind Sie mit dem Namen Theresa Liebt aktiv. Und auf Insta, da folgen Ihnen 18.900 Menschen, auf Twitter rund 4.500, auf YouTube fast 4.000. Wie ist das überhaupt gekommen?
Gute Frage. Also ich habe das hobbymäßig gemacht während des Studiums und während des Vikariats. Das ist die praktische Ausbildungsphase nach dem Studium und nach dem ersten Examen zur Pfarrerin. Und danach hat der Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg hatte mich in dieser Zeit eingeladen als Referentin und haben dann gesagt, sie wollen eine Pfarrstelle schaffen. Und ich hatte dann das Glück, dass ich auf diese Pfarrstelle gekommen bin, weil mein Herz dafür auch schlägt, weil ich erlebt habe, dass viele Menschen, die gar nicht zur Kirche gehen oder nicht mehr zur Kirche gehen oder damit sonst gar nichts zu tun haben, gerade auf Social Media da wirklich eher einen Punkt haben, wo sie das Gefühl haben, sie können mit einem ins Gespräch kommen und Glaube ist für sie dort eine Möglichkeit, um den zu leben, statt in Kirchengebäuden.
Influencerin Gottes, so wurden Sie unter anderem schon in der Bild-Zeitung bezeichnet. Gefällt Ihnen das eigentlich?
Ja, also der Begriff ist ja immer so ein bisschen zwiespältig, weil Influencer-Marketing hat ja mittlerweile ganz viel mit Werbung zu tun. Das ist was ich nicht mache. Also ich fände es auch irgendwie blödsinnig. Es gibt einen Begriff, der ist, mit dem bin ich auch noch nicht ganz glücklich, aber der passt vielleicht ein bisschen besser. Das nennt sich Sinnfluencerin, weil es nicht darum geht, irgendwie Cremes zu verkaufen oder Haarpflegeprodukte, sondern dass ich darüber spreche, woran ich glaube, was mir Hoffnung gibt und was für mich Christentum und Leben als Christin heute bedeutet.
Benedikt Zimmermann, Sie sind Jahrgang 1973, Rheinländer in Berlin, Pastoralreferent und zwar in der neu entstehenden Pfarrei Heiliger Johannes der 23. in Tempelhof-Bukow. Was macht man denn so als Personalreferent in der Metropole Berlin?
Als Pastoralreferent macht man eigentlich alles. Alles, was in der Seelsorge so passiert. Ich bin Theologe und als Theologe ohne Weihe mache ich im Moment ganz viel mit Jugendlichen, bin aber auch dabei, mich mit dem Thema Leben, Tod, Sterben, Trauer und was danach so alles passiert zu beschäftigen, zu gucken, wie kann ich Menschen begleiten, wie kann ich mit Menschen unterwegs sein, wie kann ich mit Menschen ins Gespräch kommen. Und genau das, was Theresa Brückner eben auch gesagt hat, diesen Gedanken von Sinngebung ein Stück mit zu begleiten, Entwicklungsschritte von Menschen zu begleiten, Lernender dabei zu sein, wo andere vielleicht auch die Chance haben zu lernen. Und was man eben in Kirche so alles machen kann, das macht ein Pastoralreferent.
Und wenn ich es richtig sehe, sind Sie beide schon von Kindheit an mit dem Glauben, jeweils katholisch bei Ihnen, Herr Zimmermann, und bei Ihnen evangelisch, Frau Brückner, aufgewachsen, richtig?
Ja, ich sage immer so schön, ich bin komplett rheinisch-katholisch sozialisiert, vom Kindergarten über die Grundschule bis hin zum Gymnasium und dann im Studium mit einigen Priestern in der Familie, also alles irgendwie, was so dazugehört. Und dann einfach auch mit einer gehörigen Portion Gottvertrauen. Also das ist etwas, was ich lernen durfte und was mir irgendwie in die Wiege gelegt worden ist von meinen Eltern, von meinen Großeltern. Und ja, von daher katholisch vom Scheitel bis zur Sohle, aber eben nicht apodiktisch. Und ich glaube, das ist der Punkt. Weil wenn wir nicht gemeinsam Glauben leben, dann haben wir gar keine Chance. Also entweder wir glauben an einen christlichen Gott und leben das dann vielleicht in unterschiedlichen Formen ab und zu aus, aber wir sind gemeinsam unterwegs, weil wir werden keine Chance haben, wirklich eine starke christliche Gemeinschaft zu sein, wenn wir mehr auf Trennendes gucken als auf Einendes.
Ja, das passt vielleicht ganz gut zu meiner Sozialisation. Also ich bin in der DDR ja geboren und meine Eltern sind beide christlich gewesen und sind sie auch immer noch. Aber ich habe halt sozusagen von vornherein kennengelernt, wie ist es eigentlich als Mensch in einer Kirche zu sein, wenn die eigentlich gar nicht dazugehören darf. Das heißt, ich finde diese Minderheitssituation, von der jetzt mit der Kirche gesprochen wird, die kenne ich eigentlich schon immer. Und von daher macht mir das eigentlich auch nicht so Sorgen. Und ich bin in Berlin aufgewachsen und kenne dadurch auch irgendwie ganz viele verschiedene Facetten. Also in meiner Schule war Konfirmation was ganz Außergewöhnliches und auch die Tatsache, überhaupt zur Kirche zu gehen. Und wofür ich meinen Eltern auch sehr dankbar bin, ist, dass ich alle möglichen Formen kennengelernt habe. Also ich habe als Kind Kirche als was ganz Vielfältiges kennengelernt. Ich war sowohl in freikirchlichen Gottesdiensten, in landeskirchlichen, in der katholischen Kirche, in anderen Veranstaltungen. Das heißt, für mich war Kirche immer bunt. Dann kam ich ins Theologiestudium und da wurde alles auf die Landeskirche zentriert. Das hat mich wirklich erstmal sehr überrascht und auch zum Teil überfordert, weil dann ja auch viele sagen, das wäre die einzig wahre Möglichkeit. Und da bin ich aber ganz dann bei dir, Benedikt, dass es halt wirklich so darum geht, dass man so ein bisschen darüber guckt, lieber, was vereint einen. Und das ist jetzt ein totaler Schatz, gerade für die Arbeit im Digitalen, dass man einfach wirklich schaut, wo sind die Leute sozialisiert, was tut ihnen gut und wie kann man den Menschen was Gutes damit tun, dass man glaubt.
Und Sie haben Kirche dann in der späten und Endphase der DDR ja auch als Oppositionskraft erlebt.
Ja, naja, also ich war 3, 4. Also das heißt so, ich habe das schon mitbekommen, aber natürlich nicht in der Tragweite, wie ich
über
jetzt weiß,
Eltern
genau, was es bedeutet. Aber wenn ich sehe, was Ihre Entscheidung dazu beigetragen hat für Ihre jeweilige Biografie, dass Sie zur Kirche gegangen sind und sich dazu auch bekannt haben und wie das auf Ihre Biografien jeweils eingewirkt hat und wie Sie da vom Staat unterdrückt wurden, das ist wirklich was, was natürlich nachwirkt und was bis heute natürlich auch immer wieder ein Thema ist und auch für mich. Und das zu sehen schmerzt und zeigt gleichzeitig, wie wichtig es aber auch ist, zu wissen, woran man glaubt, wofür man einsteht.
Warum verlassen so viele Menschen die Kirche? Ich habe mich auf diese Frage so gefreut, dass ich sozusagen zwei aktive Mitglieder in Kirchenämtern diese Frage stellen kann. Vielleicht beginnen wir bei Ihnen, Benedikt Zimmermann.
Ich glaube, dass ganz viele Menschen die Kirche verlassen, weil sie frustriert sind, weil sie enttäuscht sind, weil sie auch wütend sind. Also gerade nehmen wir die Missbrauchsgeschichte, dass das wütend macht, das ist völlig normal. Also das geht nicht. Da tritt eine Institution mit einem immens hohen moralischen Anspruch auf und dann passiert genau das, was niemals passieren darf. Und das führt zu Frustration. Das andere ist, wenn man sich anguckt, in welchen Strukturen Kirche arbeitet, dass das männerzentriert ist, dass das auf Macht ausgerichtet ist. Das ist nicht das, worum es eigentlich gehen sollte, glaube ich. Also ich habe eine andere Erfahrung gemacht mit diesem Revolutionär aus Nazareth, der es anders machen wollte, als es in der Gesellschaft war. Dann glaube ich auch, dass es etwas damit zu tun hat mit Einkommen und den zu zahlenden finanziellen Mitteln, dass es auch um Kirchensteuer geht. Da kann ich etwas sparen und wo ich was sparen kann, da tue ich das. Wenn die Gaspreise in die Höhe gehen, kann ich an einer anderen Stelle sparen, dazu die Stromkosten noch rechne und dann spare ich mir das eben da.
Und bei Einkommen, da haben Sie gerade genickt, Theresa.
Ja, total, weil ich finde, dass wir eine andere Form von Mitgliedschaft brauchen. Also ich erlebe das auch ganz oft, dass Menschen austreten oder dass bei so Taufgesprächen dann die eine Person, die mehr verdient, nicht mehr in der Kirche ist, die andere Person, die weniger verdient, noch in der Kirche ist. Und das ist leider auch noch immer so, dass es oftmals die Männer sind, die dann ausgetreten sind, die Frauen, die in der Kirche sind und die Kirchensteuer zahlen. Also wenn man so diese klassische Situation der Erwerbs- und der Care-Arbeit nochmal sich so vor Augen hält, dass das natürlich was macht und dass man sich dann da Fragen stellt. Und ich erlebe außerdem eine Milieuverengung. Also die letzten Jahre, das ist auch so ein Punkt, der bei mir, wo mein Herz immer schlägt, ist, dass wenn wir beispielsweise auf den Gottesdienst blicken oder auf klassische kirchliche Angebote oder ein größter Teil der kirchlichen Angebote, das ist für ein klassisches Milieu, ich nenne es immer so gerne so ein bildungsbürgerlicher Kulturprotestantismus, dann wird da gerne Bach gehört und so werden auch dann die Gottesdienste ausgeschmückt und das ist natürlich aber einfach eine einzige Zielgruppe in einer Gesellschaft, die so bunt ist, dass das sich einfach auffächern muss. Da ist die Kirche, finde ich, einfach wirklich zu spät dran.
Bleiben wir mal kurz bei der Frauenfrage. Frauen werden ja in der evangelischen Kirche erst seit gut 75 Jahren oder immerhin schon seit 75 Jahren als Pfarrerin ordiniert. Wie geht es Ihnen denn als Frau in diesem Amt, zumal dann auch noch für Kirche im digitalen Raum?
Also man merkt das mit den 75 Jahren. In einigen Landeskirchen sind es noch nicht mal die 75 Jahre. Das ist wirklich traurig. Und das ist natürlich so, dass das Generationen geprägt hat und dass es oftmals immer noch die Gemeinden gibt, die sagen, nee, wir wollen hier schon Pfarrer. Also nee, das jetzt mit einer Frau ist jetzt ganz schwierig. Und ich erlebe viel Sexismus, aber den erlebe ich als Frau im Alltag auch. Also das hat jetzt nichts per se mit der Kirche zu tun, sondern ich finde, dass einfach unser gesellschaftlicher Sexismus, da sind wir einfach noch lange nicht bei einer Gleichberechtigung. Und ich finde, solange das nicht insgesamt wirklich angegangen wird, kommen wir da auch in der Kirche nicht so richtig weiter. Ich finde aber, dass die Kirche da an vielen Stellen wirklich ein guter Punkt ist, um einen Hebel zu setzen, weil ich da erlebe, dass ich immer wieder ganz klar sagen kann und was verändern kann und meine Meinung einbringen kann. Ich sehe, dass die Synoden, also die Entscheidungsgremien, da wirklich sich auch Mühe geben, das wirklich geschlechtergerecht zu gestalten. Und ich wünsche mir das aber noch viel, viel mehr, weil ich erlebe, dass gerade im Netz kommt halt, also da kommt wirklich viel Mist. Also dieser ganze Hass im Netz ist natürlich einfach im Blick auf sehr fundamentalistische Christen, muss ich an der Stelle, ohne es zu gendern, wirklich sagen, die natürlich dann einfach sagen, ich hätte als Frau in diesem Beruf gar nicht zu suchen. Ich habe da schon alles gehört. Also wirklich über Sachen, die ich zur Anzeige bringen musste, sexistische Beleidigung oder die Stimme Satans sei ich. Also da kommt alles.
Und Sie gehen offensiv damit um, auch mit Ihrer Weiblichkeit? Ich meine, Sie arbeiten auch viel mit Selfies in den Netzwerken.
Naja, also die Social-Media-Kanäle, wenn man sie nicht institutionell nutzt, sind natürlich sehr auf Personen zentriert und dementsprechend gehören Selfies logischerweise dazu. Aber das hat ja nichts per se mit meiner Weiblichkeit zu tun, das machen Männer ja auch. Aber ich gehe sehr offensiv damit um, dass ich, wenn ich solche Nachrichten bekomme, darüber spreche. Weil ich erlebe, dass es andere Frauen in anderen Berufen zum Teil nicht können oder dass sie wirklich immer noch zu viel Angst haben, bestimmte Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen. Und dementsprechend sage ich, wie es mir damit geht oder auch, was ich zur Anzeige bringe oder was ich darauf antworte, auch nicht. Manchmal ist es mittlerweile so, dass die Community dann antwortet. Das finde ich ganz schön. Also gerade irgendwie bei Twitter passiert das ziemlich schnell.
Nochmal zum Zölibat, Benedikt Zimmermann. Sie waren 6 Jahre lang Ordensmann in der Gemeinschaft der Palutiner. Ganz kleine Gemeinschaft unter den Katholiken oder 2500 Mitglieder weltweit, relativ klein. Und Sie sind aber dort wegen des Zölibats ausgetreten.
Ich bin ausgetreten, weil ich gemerkt habe, dass ich mein Herz am Leben halten will. Das hat nichts damit zu tun, dass mir diese Spiritualität abhanden gekommen ist. Ich bin bis heute auch Palutiner vom Scheitel bis zur Sohle.
Das heißt nochmal genau dann was?
Das heißt, dass diese palutinische Spiritualität des Gottsuchens, des Gottfindens in allen Dingen im kleinen Alltag mich prägt und mich ausmacht. Ich habe allerdings gemerkt, dass es einschränkt und dass diese Einschränkung, nicht das leben zu können, was mein Herz braucht, dass das etwas ist, was mir fehlt. Und deswegen diesen Schritt zu gehen, aber das heißt und hieß bis nicht, dass ich aufgebe, mich einzusetzen für das, was mir wirklich am Herzen liegt, für das, was wirklich zählt und von meinem Glauben zu erzählen. Und ich denke immer, dass Glauben ist cool und Glauben macht Spaß und das genau zu vermitteln, das ist dann der Punkt. Und dann rege ich mich wirklich tatsächlich drüber auf, wenn ich merke, dass Menschen des Geschlechts wegen sagen, das geht so nicht und das darfst du nicht machen oder das darf die doch nicht machen. Das ist ja vor allem die Variante, das darf die doch nicht machen. Doch, es geht nämlich nicht ums Geschlecht, sondern es geht darum, was uns antreibt, was uns auszeichnet, was uns motiviert, was uns begeistert, wofür wir brennen. Und mit diesem Feuer, was in uns ist, in jeder und jedem, damit können wir ansteckend sein. Ansteckend ist in Corona-Zeiten vielleicht ein schwieriges Wort, aber es ist doch genau das, wo wir einfach begeistern können, verändern können, gestalten können und auch neu machen können.
Ja, ich höre auch oft die Frage, was gibt denn dem Leben Sinn? Oder wie kann es denn sein, dass man angesichts vieler schrecklicher Nachrichten heutzutage noch positiv denkt? Und da sage ich immer, das ist für mich der Glaube. Also der Glaube gibt mir Hoffnung. Die Hoffnung auf ein Leben mit Sinn, die Hoffnung, dieses Leben in Nächstenliebe zu leben, die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod und die Menschen, die ich schon in meinem Umfeld verloren habe, wiederzusehen. Das sind alles Dinge, die mich viel positiver durchs Leben gehen lassen, als wenn ich sie nicht hätte.
Die evangelische Kirche wird ja jetzt seit diesem Jahr von 3 Frauen geführt. Drei Frauen stehen an der Spitze der evangelischen Kirche. Unter anderem haben sie die jüngste Präses aller Zeiten, nämlich die 25-jährige Studentin Anna-Nicole Heinrich, mit der ja auch ein neuer, cooler Ton eingezogen ist, die auch für Digitalität ganz stark steht. Und Benedikt Zimmermann, wenn Sie das noch mitbedenken, haben Sie dann das Gefühl, da sieht die katholische Kirche ganz schön alt aus?
In der Praxis sieht sie da tatsächlich alt aus, weil das eine funktioniert, da läuft es schon und bei den anderen gibt es den synodalen Weg, wo genau darüber gerade auch gesprochen wird und wo man merkt, aber immerhin ringt die katholische Kirche mal drum. Also sie beschäftigt sich damit, sie lässt es nicht unter den Tisch fallen, sondern sie sagt, wir müssen uns das alles angucken. Und natürlich gucke ich mit einem bewundernden Auge darauf, was da schon alles läuft in der evangelischen Kirche, weil da einfach ganz viel schon an Dingen umgesetzt worden ist, wenn es um Gleichberechtigung geht, wenn es um Geschlechtergerechtigkeit geht. Und da hat die katholische Kirche sehr viel Potenzial zum Aufholen.
Ja, und ich finde, es schließt halt so viel Kompetenz auch aus, ne? Das ist so irre, weil gerade wenn man sich Anna-Nicole Heinrich anguckt, die ist so unfassbar kompetent in ihrem Amt. Und wirklich so eine kluge Person. Und dann einfach, wenn man sich das überlegt, dass es in der katholischen Kirche einfach Menschen aufgrund ihres Geschlechts mit einer derartigen Kompetenz ausgeschlossen werden, das macht mich oft traurig, muss ich sagen. Das ist natürlich einfach auch eine ganz schwierige Situation, weil ich erlebe ganz viele KatholikInnen, die wirklich sagen, wir wünschen es uns ja anders, aber es ist halt da nicht möglich, einfach zu sagen, nur weil wir es uns alle wünschen, kann man es plötzlich ändern.
Missbrauchsskandal. Ich greife dieses Stichwort nochmal auf, ist ein maßgeblicher Grund für das Glaubwürdigkeitsproblem bei der Konfession. Schauen wir uns nochmal die Zahlen an. In der katholischen Kirche offiziell sind 3.677 Menschen hierzulande von sexuellem Missbrauch durch Kleriker betroffen. Bei der evangelischen Kirche spricht man offiziell von 881 Fällen seit 1950, aber Forscher gehen davon aus, die Zahl sei tatsächlich etwa so hoch wie in der katholischen Kirche. Und die Aufarbeitung stockt auf beiden Seiten. Sie haben vorhin gesagt, das geht nicht, das muss geändert werden. Aber wie sehr können Sie selber in Ihre Kirchen hinein wirken, um das zu beschleunigen?
Also ich erlebe das ganz, ganz stark, dass wir da wirken können. Also ich erlebe es einerseits, dass mir Leute auf Instagram schreiben und wenn sie sich dann trauen oder wenn ich das Thema anspreche, dass sie dann mir schreiben und sagen, ich habe hier eine Erfahrung gemacht und dass ich die dann zum Teil entweder mit betreue oder auch weiterleite an die jeweiligen Personen. Ich finde, dass auf der letzten EKD-Synode, die jetzt ja gerade erst stattgefunden hat, das nicht so war, dass es gestockt hat. Da haben Betroffene gesprochen, ganz offiziell, ganz ehrlich, ganz transparent und auch im Livestream, also so, dass es offen sichtbar war, sodass man sich dazu verhält und das wird weiterhin passieren und zwar, so wie es auch gesagt wurde, so lange, bis das aufgearbeitet ist und bis die Menschen nicht mehr das Gefühl haben, dass ihre Geschichte hier noch nicht erzählt wurde und dass sie sich jetzt hier gerade nicht sozusagen gehört fühlen. Und gerade auch auf Social Media spreche ich immer wieder darüber und mache die Hilfetelefone dann auch offiziell, sodass die Leute wirklich die Möglichkeit haben und sehen, das ist kein Thema, was hier einfach unter den Tisch gekehrt wird.
Aber unabhängige Prüfungen sind nicht erwünscht.
Also es gibt die unabhängigen Hilfetelefonnummern und die Beratungsstellen, die haben ja nichts mit der evangelischen Kirche zu tun. Das finde ich auch ganz wichtig. Es gibt außerdem zum Beispiel bei der Synode gab es eine Begleitung durch PsychologInnen, die dann auch mit dort vor Ort waren, sowohl für die Synodalen, die ja das auch wirklich dann aushalten müssen, was in der Kirche passiert ist, wofür sie die nächsten 6 Jahre auch einfach gerade stehen müssen, als natürlich auch für die Betroffenen. Also ich erlebe das jetzt nicht, dass es da so wenig Unabhängigkeit gibt, sondern ich erlebe das schon, dass da ganz bewusst geguckt wird, dass die Menschen begleitet werden.
Die katholische Kirche wurde schon als Täterorganisation bezeichnet, Herr Zimmermann. Wie finden Sie diesen Begriff?
Der ist verengend, tatsächlich. Also das ist eine Katastrophe, was da passiert. Und da bleibe ich auch bei. Und für mich ist das ist auch dann in dem Moment nicht meins. Und das passt nicht. Was ich merke aber im Moment ist, dass das Stocken tatsächlich nicht da ist, sondern dass der Wille wirklich da ist, also ich kann das nur jetzt fürs Erzbistum Berlin sagen, dass es tatsächlich aufgearbeitet werden soll mit unabhängiger Aufarbeitungskommission und allem, was dazugehört, dass die Staatsanwaltschaft einbezogen worden ist, Daten bekommen hat. Das ist für mich das Zeichen, was wirklich wichtig ist. Zu sagen, wir machen hier nicht irgendwo einen Vorhang zu und sagen, nee, und das geben wir nicht her, sondern entweder wir arbeiten das komplett auf, und das ist das, was am Anfang ja auch schon deutlich wurde, entweder wir arbeiten es ganz auf und dann transparent, authentisch, offen, mit allen Schmerzen, die dazugehören, und kommen dann zu dem Punkt zu sagen, hey, wir haben uns diese ganzen Geschichte gestellt und wir nehmen das auch nicht nur als etwas, was wir dann abgehakt haben, sondern woraus wir gelernt haben. Und dann sind wir entweder als Kirche oder Kirchen lernende Organisationen oder wir sind Organisationen, die wirkliche Probleme kriegen.
Nun ist die Kirche auch ein wichtiger Arbeitgeber, vor allem als sozialer Dienstleister. Zusammen beschäftigen evangelische und katholische Kirche ungefähr 1,5 Millionen Menschen und sind damit der größte Arbeitgeber in Deutschland nach dem öffentlichen Dienst. Wie schätzen Sie denn die Lage von Caritas und Diakonie ein, wenn der Kirche mit den zurückgehenden Steuergeldern eben auch ein Teil der Finanzen verloren gehen?
Also ich sitze nicht im Haushaltsausschuss und kann das jetzt natürlich schlecht hier in der Form beantworten, wie das andere GesprächspartnerInnen sicherlich könnten. Aber natürlich hat die schwindende Kirchenmitgliedszahl Zahl und die Kirchensteuereinnahmen haben damit was zu tun. Aber ich erlebe gerade Caritas und Diakonie in den letzten Jahren, dass sie sich ja auch einfach an vielen Punkten weiterentwickelt haben zu Wirtschaftsunternehmen und dass das natürlich ganz viel damit zu tun hat, wie sich eben auch die gesamte Situation verändert. Also dass es jetzt nicht primär nur davon abhängt, wie sich die Kirchensteuereinnahmen verändern, weil die natürlich auch einfach selbstständig wirtschaften.
Das ist das Wechselverhältnis.
Genau,
ne? Also
genau.
Caritas und Diakonie nehmen als kirchliche Wohlfahrtsorganisation einen staatlichen Auftrag wahr. Und das ist doch toll, dass die Kirchen genau das im Auftrag des Staates auch tun. Und dass damit nochmal eine andere Haltung in den Pflegediensten und in den Jugendhilfeeinrichtungen von Caritas und Diakonie gewährleistet wird. Das ist doch etwas, wo man dann merkt, dass Kirche oder Kirchen noch eine gewichtige Rolle mitspielen, weil es eben eine andere Form ist, warum und wie wir mit den Sorgen und Nöten von jungen, alten, mittelalten Menschen umgehen, ohne da drauf zu gucken, denn da guckt weder die Caritas noch die Diakonie drauf, gehören die zu unserem Verein oder nicht.
Muss man auch dazu sagen, Caritas und Diakonie haben sich ja jeweils auch zwei Namen gegeben, die einfach klassische kirchliche Aufgaben sind. Mhm. Sich um die Menschen zu kümmern und zwar wirklich in Hingabe und Liebe. Und das hat wirklich ganz viel damit zu tun, dass das Aufgabe der Kirche sind.
Und Sie sehen keine Gefahr, dass diese Dienste schrumpfen? Wie erleben Sie das in der katholischen Kirche, Herr Zimmermann? Durch einen Rückgang der Mitgliederzahlen und durch einen Machtverlust der Kirchen ja auch allgemein.
Aber das ist ja im Großteil sind das ja auch dann refinanzierte Dienstleistungen, weil es ja ganz viele Bereiche gibt, wo das dann eben auch über staatliche Mittel dann nochmal gemacht wird. Und wo es dann zusätzlich zu dem eben noch über die Mittel, die von Seiten der Kirchen dann dazugegeben werden, wo man da etwas machen kann. Und ich finde halt immer, solange das gewährleistet ist, haben wir eine wichtige, gewichtige Rolle in der Begleitung, in der Unterstützung, in der Hilfe für Menschen, denen es an vielem fehlt. Also ich habe das damals mitbekommen, 2015, 16, am Landesamt für Gesundheit und Soziales, wo die Menschen aus aller Herren Länder kamen.
Das berühmte Lageso in Berlin.
Ja, wo alle Menschen aus aller Herren Länder kamen und wir da gestanden haben und gesagt haben, kommt und wir kümmern uns. Und da ging es nicht darum, das kostet jetzt so und so viel Euro, das kostet jetzt so und so viel Euro, sondern komm, weil du Mensch bist. Und da wurde auch nicht drauf geguckt, welche Konfession steckt dahinter oder hat der überhaupt eine.
Ja, und ich finde, wenn man auch mal auf den Kiez guckt jeweils, die Gemeinden leisten ja auch genau diese Arbeit. Also ob es jetzt die Gruppe ist für die SeniorInnen, um Computerhilfe zu leisten oder ob es die Besuchsdienste sind, die wirklich einsame Menschen regelmäßig besuchen oder Einkäufe übernehmen. Gerade in den Anfangszeiten der Pandemie haben die einzelnen Gemeinden im jeweiligen Kiez ja da wahnsinnig viel organisiert. Oder ob es die Krabbelgruppen sind, die in den Gemeinden angeboten werden. Es gibt so viele Sachen, die gar nicht so sehr primär nur mit Diakonie und Caritas zu tun haben, sondern die Gemeinden auch wirklich nochmal leisten vor Ort. Also beispielsweise die 12 Apostelgemeinde in Tempelhof Schöneberg im Kirchenkreis bei mir, die hat jetzt gerade letzte Woche eine riesengroße Impfaktion gestartet und zwar für Menschen ohne Papiere hauptsächlich. Mhm. Und das war einfach ganz bewegend, was da passiert ist, wie viele Menschen dort gekommen sind, die halt gar nicht anders eine Möglichkeit haben, um sich irgendwo impfen zu lassen oder sich nicht getraut haben und die dort wirklich begleitet wurden. Und genau sowas passiert ganz viel in den jeweiligen Kirchen und Gemeinden.
Also ich höre bei Ihnen raus, dass die praktische Arbeit in der Kirche ganz vielfältig und in ganz viele Bereiche der Gesellschaft hineinwirkt. Was ich mich aber gefragt habe, unter anderem in der Corona-Krise, in den verschiedenen auch Phasen des harten Lockdowns, wo ist die Kirche auch als moralische Instanz, sich sozusagen zu positionieren oder auch ein Gesprächsangebot zu bieten, und ich bin nicht die Einzige, die sich da gefragt hat, welche Rolle spielt eigentlich die Kirche in Situationen von schon auch harten Freiheitseinschränkungen?
Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel, kann ich nur sagen, die offene Kirche an den ganzen Tagen und den ganzen Wochen immer wieder, wo wir einfach nur da, wo ich einfach nur da gewesen bin, einfach mich in die Kirche gesetzt habe, hinten rein, und wenn Menschen kamen oder nicht nur in der Kirche, sondern auch tatsächlich davor und mit Menschen ins Gespräch gekommen bin, und es waren kleine, kurze Gespräche. Und das war nicht nur an Weihnachten, wo dann die Leute einfach noch kamen, um mal die Krippe zu sehen und irgendwie noch einen Segen oder irgendwas zu bekommen, sondern wo es einfach auch nur darum ging, schön, dass hier jemand da ist und mir einfach mal zuhört, weil eben genau dieses Miteinander reden oder das sich sehen ausgefallen ist. Natürlich war dann das Mützchen davor, aber ich glaube, wir müssen rausgehen und gucken, dass wir mit den Menschen im Gespräch sind.
Ich finde es ganz spannend bei diesem Satz, die Kirche war nicht da oder wir haben die Kirche vermisst. Zu Beginn der Pandemie gerade, als ich den das erste Mal gelesen habe, bin ich ehrlich gesagt fast vom Stuhl gefallen, weil gerade die ersten 6 bis 8 Wochen vom allerersten Lockdown, wenn man sich daran erinnert, an diesen April 2020, da habe ich fast 24 Stunden lang nur gearbeitet. Also da war ich am Telefon, habe mit Menschen über Instagram Sprachnachrichten hin und her geschickt, mit Menschen telefoniert, von denen ich noch nie gehört habe, die einfach sich alleine gefühlt haben, die Panikattacken hatten, habe die begleitet an so vielen Punkten. Das ist irre, was das für eine Zeit war und diese Angst, die wir da auch alle zu Beginn irgendwann hatten, wo man gar nicht mehr richtig wusste, wie greift man die gerade, wir waren noch nie in der Pandemie drin, die haben wir halt an den ganz vielen Orten begleitet. Natürlich ist keiner von uns in diesen Rollen als Pfarrerin, als Pfarrer, dass man von Seelsorgegesprächen spricht und die Inhalte nach außen trägt, weil man das nicht macht, aber weil da die Kirche an ganz vielen Punkten da war für die Menschen, aber sich damit natürlich nicht an dieser Stelle profiliert. Wie sollten wir auch?
Und trotzdem sie so präsent sind und ihre Kirche und ihre Kirchenarbeit und ihre Gottsuche so stark und auch tatsächlich ja ansteckend im positiven Sinne hier darstellen, trotzdem laufen den Kirchen die Leute weg. Was muss also getan werden, und zwar anders und neu getan werden, um dem Einhalt zu bieten?
Ich glaube, es braucht eine andere Form der Mitgliedschaft. Wieso könnte man nicht auch einfach Mitglied in der Kirche sein, ohne dass man dafür Kirchensteuer zahlen müsste? Also wieso gibt es nicht auch Übergangssituationen? Ich glaube, das muss einfach nochmal neu gedacht werden. Und ich erlebe ja nicht, dass automatisch, nur weil die Menschen aus der Kirche austreten, der Glaube aufhört. Mhm. Also gerade das, finde ich, ist nochmal ein wichtiger Punkt zu sehen, dass sich Spiritualität ja auch verändert. Also es macht mir keine Angst. Ich sehe, dass die Kirche sich verändert, aber die Kirche verändert sich seit über 2000 Jahren. Und so in der Form, wie wir sie jetzt als Institution haben, ist sie auch noch nicht so lange da. Also ich glaube, wir müssen einfach mit dieser Veränderung mitgehen, weil sich Gesellschaft sowieso verändert.
Benedikt Zimmermann, was, wenn die Leute die Kirche aber gar nicht mehr brauchen, weil sie Glaubenszusammenhänge auch ganz woanders finden?
Die Frage ist in dem Moment erstmal, was ist denn eigentlich Kirche? Ist das die Institution oder ist das dieser Gedanke von Gemeinschaft? Und die Suche nach Gemeinschaft, die Frage nach Glauben, die hört nämlich tatsächlich nicht auf. Und das wird auch nicht weniger. Auch die Fragen werden ja nicht weniger, die da sind. Es ist nur die Form, wie leben wir das aus? Wie gestalten wir das? Und ich glaube, dass es zum Beispiel ganz, ganz wichtig ist, weniger eine Angebotskirche zu sein, also Angebote zu machen, weil man sie immer schon gemacht hat, sondern einfach die Frage zu stellen, was willst du, dass ich dir tue, zu gucken, was brauchen die Menschen? Und dann nicht irgendwelche vorgefertigte Antworten auf Fragen geben, die kein Mensch gestellt hat, sondern sozialraumorientiert zu denken, zu gucken, was passiert eigentlich bei uns, das Ganze größer anzulegen, was passiert bei uns im Kiez, was passiert bei uns in der Stadt, was passiert bei uns im Land, was sind Themen? Und damit dann zu gucken, wie können wir mit den Menschen ganz konkret vor Ort ins Gespräch kommen. Im digitalen Bereich, wie können wir Themen so aufarbeiten, dass es Themen der Menschen sind, die einfach sagen, ja, geile Idee. Das sind so Sachen, wo wir einfach, glaube ich, hin müssen.
In der EKBO, also der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz.
Genau, kurz EKBO.
Kurz EKBO, ich habe es auch wirklich ein paar Mal geprobt, bis ich das sagen kann. Gab es ja jetzt jüngst den Beschluss, dass Gemeinden mindestens 300 Mitglieder haben müssen, um als Körperschaft gelten zu können. Das heißt, viele Gemeinden, und zwar roundabout, etwas mehr als die Hälfte der Gemeinden in der Region, sind gezwungen, sich zusammenzuschließen, um dieser Mindestzahl zu entsprechen. Wie finden Sie das, Theresa Brückner?
Ich finde, dass es ein guter Schritt ist, Verwaltung zu vereinfachen. Ich erlebe regelmäßig, also in den letzten Jahren, Fusion ist ja sowieso ein Begriff, auch in der evangelischen Kirche, dass viele Gemeinden und Pfarrsprengel einfach sich zusammenschließen müssen und dass die aber dann jeweils trotzdem noch alle einen Gemeindestatus haben. Das heißt, man hat zum Beispiel einen Ort, wo man als Pfarrperson hinkommt, hat dort 13 Dörfer, vielleicht 9 Gemeinden und dann am besten da noch 9 GKRs, also Gemeindekirchenräte, die die jeweiligen Gemeinden leiten. Und das mit aber jeweils manchmal nur 30, 40, 50 Mitgliedern. Wenn sich das jetzt vereinfacht und die Menschen an dieser Stelle wirklich sich zusammenschließen, wie sie auch eigentlich schon zusammengehören als Pfarrsprengel, dann ist es in der Struktur der Verwaltung einfach viel, viel leichter. Und wenn man so eine neue Pfarrstelle antritt, hat man nicht irgendwie im Monat gefühlt 9 GKR-Sitzungen, sondern es gibt in der Verwaltung einfach eine Erleichterung.
Aber für die Menschen wird es schwieriger, dass die eventuell längere Wege auf sich nehmen müssen, um in ihre Kirche zu kommen.
Nur weil die Verwaltung sich ändert, bedeutet das nicht, dass an den Orten keine Gottesdienste mehr stattfinden. Mhm. Es ist vor allem eine Vereinfachung der Verwaltung. In anderen Landeskirchen ist das schon lange so. Und ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, dass sich das jetzt so entwickelt. Und auch, wenn ich weiß, dass das ein sehr emotionaler Prozess ist und dass da einige wirklich das ganz schwierig finden. Aber wenn man sich anguckt, wie es an einigen Orten wirklich Situationen vereinfacht und perspektivisch ja gedacht ist, um Ehrenamtliche wirklich zu entlasten und auch die Berufstätigen und Hauptamtlichen, dann habe ich das Gefühl, dass das wirklich ein guter Weg ist.
Da bin ich ganz dabei, wir haben das ja in der katholischen Kirche auch, ne? Also es gab schon vorher Fusionen und jetzt gibt es eben diesen Prozess, wo Glauben Raum gewinnt, wo die Pfarreien komplett nochmal geguckt werden, wie können wir das zusammenschließen. Und unsere Pfarrei, Heiliger Johannes der 23., wir sind auch ein Zusammenschluss von 4 Pfarreien mit 5 Kirchorten. Aber es gehen ja nicht die Gemeinden vor Ort verloren. Also es sind nach wie vor 5 Kirchorte, die auch als Gemeinden da sind. Und die Verwaltung wird einfach zusammengezogen. Und diese vereinfachte Struktur sorgt dafür, dass es Gemeinsamkeiten gibt, aber dass das noch lange nicht heißen muss, dass vor Ort in den ursprünglichen Gemeinden oder früheren Pfarreien irgendwie das Leben zum Erliegen kommt, ganz und gar nicht, sondern es kann ja eher befruchtet werden dadurch, dass andere vielleicht auch nochmal andere Ideen haben. Und ich merke das bei meiner Jugend, die denken das seit Jahren schon zusammen, weil sie merken einfach, Mensch, wir haben ja eine viel größere Öffentlichkeitswirksamkeit, wir haben ja eine viel größere Chance, was zu machen, als wenn wir das jeder für uns machen. Und ganz wichtig dabei ist, es ist eben, ich glaube, es ist nicht nur ein Zahlenspiel, sondern es ist tatsächlich auch, und das muss es auch sein, ein spiritueller Prozess sein, wo man merkt, hey, dieses Zusammenführen, dieses Zusammenbinden verändert auch für uns nochmal was, gibt uns nämlich einfach nochmal anders Chance, größere Gemeinschaft zu sein und in anderer Form vielleicht auch zu feiern und zu arbeiten.
Die Kirche verändert sich und ich würde zum Abschluss Sie gerne fragen, wie für Sie die Kirche der Zukunft aussieht und auch Ihre gesellschaftliche Rolle. Beginnen wir doch mit Ihnen, Herr Zimmermann.
Eine Kirche mit Zukunft ist eine Kirche, die offen, ehrlich und authentisch ist. Wo Menschen so sein können, wie sie sind und wo Menschen sich an den Orten versammeln und wirklich Gemeinschaft leben, wo es stimmig ist und wo es für sie richtig ist. Und ich glaube, dass Kirche viel weiter denken darf und kann einfach, als wir es bis jetzt noch tun, dass Kirche auch nochmal in der Digitalität, wo wir jetzt durch Corona schon neue Chancen aufgetan haben und auch davor schon über die ganzen Social Media ganz viele Möglichkeiten gefunden haben, da einfach von zu erzählen, wie schön es ist, was zu machen. Und wenn wir dann auch noch tatsächlich an den Punkten wie gerade in der katholischen Kirche, wie Geschlechtergerechtigkeit, wie den Fragen von Macht und Struktur nochmal arbeiten. Auch nochmal gucken, wie können wir vielleicht auch die Frage des Zölibats nochmal anders anschauen. Dann glaube ich, dass es eine Kirche mit Zukunft gibt und dass es nicht dann die Kirche der Zukunft ist, sondern es ist entweder die Kirche oder es ist keine.
Ich frage mich aber nochmal, was die gesellschaftliche Rolle der Kirche in der Zukunft bedeuten soll, Theresa Brückner.
Ja, also mein Traum von Kirche in der Zukunft ist bunt, vielfältig, laut, geschlechtergerecht. Und ich finde, gerade im Blick auf die Gesellschaft geht es darum, bei Themen sprachfähig und laut zu sein, wo man das Gefühl hat, dass Minderheiten nicht gehört werden oder dass bestimmte Themen einfach zu wenig Beachtung finden. Ich finde, gerade in den letzten Jahren hat man das gut erlebt beim Thema zivile Seenotrettung, also gerade das Bündnis United for Rescue, was ja da gegründet wurde, und zwar aufgrund einer Initiative der Kirchen, dass wirklich gesagt wurde, hier sterben immer noch Menschen im Mittelmeer, wir sind da einfach. In der Politik stockt es so dramatisch, europäisch gerade auch, dass sich da nichts bewegt und dass Menschen sterben gelassen werden, dass da Bündnisschiffe geschickt werden und gerade einfach Menschen gerettet werden. Und ich finde, bei solchen Themen muss die Kirche einfach noch viel viel mehr da sein und ich erlebe das auch ganz viel und deshalb, das wünsche ich mir noch viel, viel mehr. Und da bin ich auch dankbar, dass ich als Pfarrerin bei diesen Themen einfach laut sein darf und ganz klar sagen darf und Kritik äußern darf und sagen kann, das funktioniert so nicht und dass das Teil meines Berufs ist.
Und bei Themen, wo der Staat Tabus aufmacht, sei es in der Migration, sei es in der Obdachlosigkeit, wo auch immer, wenn wir da einfach uns genau für das einsetzen, was Diakonia und was Caritas im eigentlichen Sinne nämlich meinen, Unterstützung, Nächstenliebe, dann haben wir eine ganz gewichtige Rolle, weil da dürfen wir als Kirchen sagen, so nicht. Bei uns muss es anders sein. Und entweder wir tun das oder wir verlieren die Rolle, die wir haben.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für den Austausch.
Sehr gerne.
Theresa Brückner. Und Benedikt Zimmermann.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Was soll die Kirche? Mindestens so offen und kritisch sprechen wir meine beiden Gäste Theresa Brückner und Benedikt Zimmermann. Das ist mein zweiter Gedanke. Die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle und anderer Verbrechen in der Kirchengeschichte muss noch viel offensiver und transparenter geschehen. Zu einer bunten Republik gehört dann auch eine bunte, laute Kirche. Sogar für Heidenkinder wie mich. Ich bin Natascha Freundl und verabschiede mich für dieses Jahr hier im Podcast Der zweite Gedanke. Mit vielen guten Wünschen für die Feiertage und alles Kommende. Schreiben Sie uns an derzweitegedanke@rbbkultur.de. Empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie gesund.